Okay, und dann würde ich euch gerne unseren neuen Speaker vorstellen. Und zwar haben wir hier Jonathan. Er hat Psychologie studiert und hat seine Masterarbeit über die PAT, die psychedelisch assistierte Psychotherapie, verfasst und hat unter anderem bei einer Eigenerfahrung in Portugal ist er in Kontakt gekommen mit dieser Therapiemöglichkeit und wir werden jetzt in der nächsten Stunde etwas von ihm darüber hören. Vielen Dank.
Ja, moin. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und so zahlreich erschienen seid. Wir machen jetzt wahrscheinlich gleich so ein bisschen MV-Apokalypse zusammen durch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber hoffe, dass es halt stehen bleibt. Nochmal ganz kurz hier die Vorstellung von mir. Ich bin Jonathan Stellmacher. Ich habe von 2017 bis 2024 in Greifswald Psychologie studiert. Genau, währenddessen war ich im Erasmus-Semester in Portugal und habe da einen anderen PAT-Forscher gesehen, der auch einen Vortrag gehalten hat. So hatte ich jetzt erstmal Kontakt mit dem Forschungsfeld. Und dann hatte ich noch zufällig die Möglichkeit, an einer Selbsterfahrung teilzunehmen. Und das hat mich sehr inspiriert. Da gehe ich heute nicht so genau drauf ein, aber ich werde sowieso genug über PAT reden. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr auch während des Vortrags relativ gut verstehen können, warum man sich für dieses Gebiet interessiert. Mittlerweile bin ich fertig, ich habe meinen Master und bin jetzt Psychotherapeut in Ausbildung an der Universitätsmedizin in Greifswald. Und genau, aber selber praktiziere ich keine PAT. Ich habe sie bisher quasi nur erforscht innerhalb meiner Masterarbeit. PAT heißt psychedelisch assistierte Therapie. Merkt euch diesen Begriff vielleicht schon mal, der wird jetzt sehr oft fallen. Psychedelisch habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, weil deswegen seid ihr wahrscheinlich alle da. Und deswegen fange ich einfach mal ganz offen mit der Frage an, was sind denn Psychedelika überhaupt? Und ich werde mich dieser Frage von einigen Seiten nähern. Jetzt fange ich einfach mal ganz bei den grundlegendsten Basics an. Und bei Psychedelika redet man von einer Klasse an psychoaktiven Substanzen. Mit anderen Worten Drogen. Also psychoaktive Substanzen sind Drogen, aber dazu gehören auch Psychopharmaka. Also das heißt, Psychopharmaka müssen psychoaktiv wirken, damit sie etwas mit dem Kopf machen. Und dementsprechend sind diese Begriffe nicht so trennscharf voneinander. Was heißt jetzt Droge oder Psychopharmaka? Na, das sind einfach Substanzen, die einen Einfluss auf die Kommunikation von Neuronen oder Nervenzellen im Hirn haben. Und deswegen verändern sie unsere Wahrnehmung, deswegen haben sie einen Einfluss auf uns. Und weil ich mich heute dem Thema auch so ein bisschen von einer neurobiologischen Seite nähern möchte, werde ich euch erstmal kurz relativ grob erklären, wie Nervenzellen funktionieren und warum psychoaktive Substanzen an ihnen wirken können. Hier ist eine Darstellung von einer Nervenzelle, die besteht aus drei Teilen, ganz grob gesagt. Auf der linken Seite haben wir den Anfang der Nervenzelle, das ist sind die sogenannten Dendriten oder das Dendrit. In der Mitte haben wir einen langen Schlauch oder einen Tunnel, kann man sagen. Das ist das sogenannte Axiom. Und am Ende haben wir eine Synapse. Spätestens das Wort habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben tatsächlich in der Nervenzelle einen Spannungsunterschied zwischen dem Inneren der Nervenzelle und dem Äußeren der Nervenzelle. Innerhalb der Nervenzelle haben wir ganz viele kleine negativ geladene Teilchen und auch um die Nervenzelle herum haben wir ganz viele positiv geladene Teilchen. Und über eine Kettenreaktion, die ich gleich erklären werde, kann es dazu kommen, dass eine Synapse, die an den Dendriten anliegt, positive Ionen in die Nervenzelle reingibt. Und wenn wir quasi innerhalb dieses hinteren Bereichs einen bestimmten Spannungswert überschreiten an positiven Ionen, die da reinkommen, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die die komplette Nervenzelle entlang wandert und dafür sorgt, dass sich diese Spannung innerhalb und außerhalb der Nervenzelle tauscht. Also dass jetzt innerhalb der Nervenzelle plötzlich eine positive Spannung vorliegt und außerhalb der Nervenzelle eine negative Spannung. Das wandert jetzt das gesamte Axiom runter, bis es in die Synapse eindringt. Und diese positive Ladung, die dann quasi in die Synapse reinfließt, drückt so kleine Behältnisse raus. Die nennt man Vesikel. Und innerhalb derer befinden sich sogenannte Neurotransmitter. Vielleicht mal kurz alle melden, die schon mal das Wort Neurotransmitter gehört haben. Liebe ich, was ich sehe, weil das Wort ist relativ bekannt, weil einfach auch im Alltag oder in Zeitungen viel davon gesprochen wird. Und das hat einen guten Grund, weil Neurotransmitter sind genau die Stelle, wo psychoaktive Substanzen angreifen quasi. Die Neurotransmitter werden dann quasi in den synaptischen Spalt, der hinter der Synapse liegt, reingedrückt durch diese positive Ladung. Und Neurotransmitter sind einfach kleine Teilchen, die an den Dendriten der nächsten Nervenzelle in so kleine Stellen eindocken können. Und wenn die da eindocken, öffnen die da Türen, die dann wieder ermöglicht, dass eine positive Ladung innerhalb in die Dendriten der nächsten Nervenzelle eindringen kann und dadurch halt die entsprechende Kettenreaktion auslöst. Und dadurch haben wir halt eine Möglichkeit, wie Signale durch den gesamten Körper weitergeleitet werden können, weil sich einfach immer die Synapsen die nächsten Dendriten erregen und dann quasi immer und immer weiterlaufen, bis zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich meinen Zeigefinger am Ende meines Armes bewegen kann. Das ist einfach auch irgendwann eine Nervenzelle, die quasi Muskeln am Ende erregt. Psychoaktive Substanzen sind jetzt Substanzen, die diesen Neurotransmittern ähnlich sehen. Und dadurch, dass sie diesen Neurotransmittern ähnlich sehen, können sie an den Stellen andocken, wo sonst die Neurotransmitter andocken würden. Jetzt gibt es unterschiedliche psychoaktive Substanzen mit unterschiedlichen Wirkungen. Man unterscheidet eigentlich relativ grob zwischen zwei. Es gibt die einen, die den Neurotransmittern so ähnlich sind, dass sie genau deren Job übernehmen können. Und es gibt psychoaktive Substanzen, die zwar den Neurotransmittern so ähnlich sehen, dass sie an die Stellen eindocken können, aber die Tür nicht aufmachen. Das ist jetzt für den Vortrag nicht so relevant, aber für Letzteres wäre ein Beispiel Ketamin. Das ist ein sogenannter Antagonist und das heißt, der verhindert, dass quasi Signale weitergeleitet werden und verringert quasi Signale, die im Körper weitergeleitet werden. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf den ersten Teil, nämlich auf die Agonisten. Die meisten psychoaktiven Substanzen oder die Drogen, von denen man hier auf der Fusion relativ oft hört, sind Agonisten von unterschiedlichen Neurotransmittern und die können diesen Platz an der Nervenzelle einnehmen und die Türen öffnen und verändern dadurch quasi oder die Erregung innerhalb von Nervenzellen und verstärken bestimmte Signale. Und deswegen verändert sich unsere Wahrnehmung, einfach weil unsere Nerven dann anders funktionieren. Das Ganze kann man sich relativ gut einfach anhand einer Analogie erklären. Wir haben oben die Abbildung, die ich gerade schon hatte. Und unten könnt ihr euch einfach vorstellen, dass wir ein Schlüssel-Schloss-Prinzip haben. Also wir haben bestimmte Türen in unseren Nervenzellen und die werden halt mit den Neurotransmittern bzw. Schlüsseln aufgeschlossen und dadurch geht die Tür auf und dann kann da was durchgehen. Auf der rechten Seite seht ihr die psychoaktiven Substanzen. Die funktionieren einfach wie Dietriche quasi. Die sind halt ähnlich genug, dass sie die Tür auch aufmachen können bzw. zuhalten können. Auf jeden Fall gehen sie auch ins Schlüsselloch rein. Weil wir jetzt in dem Vortrag sehr viel über Psychedelika reden werden, habe ich aber oben mal eine Abbildung von Serotonin und von LSD eingeblendet. Auf der linken Seite seht ihr Serotonin und auf der rechten Seite seht ihr LSD. Und da könnt ihr einfach anhand der Molekularstruktur ganz gut erkennen, wie ähnlich sich diese beiden Moleküle sind. Also alles, was da dick angestrichen ist, ist quasi das, was man in beiden Molekülen wieder vorfindet. Jetzt kommen wir wieder zu der Frage, was sind denn das Psychedelika? Jetzt sind wir schon ein bisschen spezifischer drin, nicht mehr so allgemein bei psychoaktiven Substanzen. Und Psychedelika sind einfach eine Klasse an psychoaktiven Substanzen. Dazu gehört Mescalin, das ist der Wirkstoff in einem POT-Kaktus. Es gibt Psilocybin-Pilze, das sind Magic Mushrooms. Es gibt Ayahuasca, der psychoaktive Wirkstoff da drin ist, heißt DMT. Dann haben wir LSD, davon haben die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon gehört. Und zum Schluss habe ich MDMA mit aufgelistet, weil es tatsächlich innerhalb der Therapie, die ich gleich erklären werde, oft verwendet wird. Aber in der Regel, oder es ist eigentlich kein Psychedelikum, sondern eigentlich ein Empathogen. Das wollte ich nur mit dazu gesagt haben. An der Stelle möchte ich kurz nochmal Theo Knoth und Julian Karcher dafür danken, dass ich mir teilweise ihre Folien stibitzen durfte. So eine schöne Folie würde ich selber nie hinbekommen, aber ich fand sie einfach relativ gute Zusammenfassung davon, was so Psychedelika sind. Kleines Shoutout an die beiden. Jetzt stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, wie wirken denn das Psychedelika? Nicht alle von euch werden in dem Bereich Selbsterfahrung haben. Deswegen versuche ich das einmal so ein bisschen zu umschreiben, wie das subjektiv auf einen selber wirkt. Durch den Konsum von Psychedelika verändert sich die visuelle, körperliche und auditive Wahrnehmung. Also es hat einen sehr großen Einfluss auf die Sinne, die man hat. Es können sogenannte Synästhesien auftreten, das heißt, dass sich Sinne vermischen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass man Farben anfangen kann zu riechen oder Geräusche spürt man auf der Haut, sowas in die Richtung. Und es gibt eine Bewusstseinsveränderung bzw. Erweiterung, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man es in dem Moment wahrnimmt. Das heißt, dass sich einfach die Wahrnehmung oder sein Bewusstsein stark verändert. Also man nimmt die Welt sehr verzogen, sage ich jetzt mal, oder sehr verschoben. In welche Richtung das gehen kann, das beschreibe ich gleich noch. Und wir haben eine intensivierte Emotionalität insgesamt. Was jetzt in den Optics passiert, das habe ich rechts abgebildet. Auf der rechten Seite oben seht ihr das Auge. Ich fand, die Abbildung war eigentlich ganz treffend, weil oft wird mit LSD oder mit Psychedelika assoziiert, dass man relativ viel, keine Ahnung, Dinge halluziniert oder plötzlich rosa Elefanten im Raum sieht. So ist das tatsächlich nicht. Es ist eher so, als würde sich so ein, ja, so ein geometrischer Schleier über alles legen. Also sich so geometrische Formen über alles legt, was man so sieht, und die fangen dann an, so ein bisschen zu wabern. Das ist zumindest bei vielen Menschen so. Wenn man die Augen zumacht und einfach ja, das Bild dann auf sich wirken lässt, dann ähnelt das vielleicht so ein bisschen in der Richtung, wie das untere Bild dort zeigt. Das sind dann geometrische Formen, die extrem schwer zu beschreiben sind, weil einfach so komplex sind und weil sie ja einfach psychedelisch sind. Aber die Abbildung, die gibt es eigentlich ganz gut wieder. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Krux von Psychedelika. Psychedelika sind nicht so wie andere psychoaktive Substanzen, weil ihre Wirkung, abgesehen von den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, sehr stark von der Dosis, vom Set und vom Setting abhängig sind. Dosis ergibt Sinn, das ist eigentlich bei allen psychoaktiven Substanzen so. Das Set, damit ist das sogenannte Mindset gemeint, also die Einstellung, mit der ich in den Konsum gehe, und das Setting ist der Kontext, also die Umgebung, innerhalb ich Psychedelika konsumieren würde. Und das heißt, es macht einen Riesenunterschied für die Psyche und für die Wahrnehmung oder das Gefühl, was Psychedelika bei einem auslösen, ob man es zum Beispiel in einem meditativen Zustand nimmt oder wenn man vorher meditiert hat, dann Psychedelika einnimmt und dann in den Wald geht oder in die Natur, oder ob man es in einem Party-Setting einnimmt, einfach spontan unter Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt, und dann später stellt sich heraus, dass das alles Arschlöcher sind und man sich nicht mehr wohlfühlt. Das macht einen Riesenunterschied für die Wirkung. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie als würde man Radio hören. Wenn man jetzt unterschiedliche Drogen betrachtet, dann kann man eigentlich relativ gut vorhersehen, wie bestimmte psychoaktive Substanzen wirken. Also wir machen ein Radio an und stellen einen bestimmten Kanal ein. Bei Nikotin wäre das zum Beispiel so Softer Plus, das wäre irgendwie aktivierend, man würde sich ganz gut fühlen, man wäre irgendwie geistig auch aktiviert, ein bisschen wacher. So, das wäre ungefähr so die Musik, die zu Nikotin passen würde. Zu Alkohol würde ganz gut Schlager passen, wer hätte es gedacht? genau, es enthemmt, es macht lockerer, man ist weniger ängstlich, man schreit vielleicht ein bisschen mehr rum, man hat mehr Lust zu tanzen in die Richtung. Das wäre dann, was ganz gut zu Alkohol passen würde. Und zu guter Letzt, wenn man jetzt Kokain nehmen würde, wäre die Wirkung so ein bisschen so, als würde man deutschen Gangster-Rap hören. Man würde sich vielleicht selbstbewusster fühlen, man würde vielleicht nicht mehr ganz so nett zu seiner Umgebung sein. Kommt natürlich auch sehr auf die Person an, aber auf jeden Fall ist es sehr mit Selbstbewusstsein assoziiert. Und das Spannende an Psychedelika ist, dass es da anders ist. Weil Psychedelika sind nicht mit einer ganz bestimmten Emotion verbunden, die ausgelöst wird, sondern eher so, dass, als würde man bei dem Radio einen komplett zufälligen Kanal anmachen. Man weiß nicht, welche Musik kommt, aber die Musik, die kommt, kommt sehr laut. Jetzt habe ich die Wirkung von Psychedelika eher so ein bisschen aus der subjektiven Perspektive beschrieben, aber wenn ihr den Text gelesen habt zu dem Workshop, dann wisst ihr auch, dass ich heute ein bisschen über die Neurobiologie von Psychedelika reden möchte. Ich fand die unglaublich spannend, weil sie sehr viel erklärt in meiner Wahrnehmung davon, wie diese Therapie funktioniert oder warum diese Therapie funktioniert. Und wir haben hier drei große neurobiologische Effekte, die Psychedelika bei einem auslösen. Das ist einerseits die Verringerung der sogenannten Default Mode Network Aktivität. Wir haben eine Steigerung der neuronalen Entropie. Das Fachwort kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht, weil es nur in der Psychedelika-Forschung vorkommt. Und zum Schluss haben wir eine Erhöhung der Neuroplastizität. Die Wörter müssen euch alle nichts sagen, die erkläre ich jetzt gleich. Das Default Mode Network ist ein Cluster an Hirnarealen, was wir alle haben, die aktiv werden, wenn man gerade gar nichts macht, wenn man sich entspannt. Das heißt, im Idealfall, wenn ihr gerade alle hier sitzt und mir zuhört, dann wäre euer Default Mode Network nicht aktiv, weil ihr mir aktiv zuhört, weil ihr versucht, den Inhalten zu folgen, weil euch vielleicht das Gesagte auch einigermaßen interessiert. Wenn ihr aber jetzt stattdessen irgendwie gerade im Wald spazieren gehen würdet und einfach euch auf nichts konzentrieren würdet, einfach eure Gedanken kreisen lassen würdet, dann wäre das Default Mode Network aktiv. Und das Spannende daran ist, dass bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und PTSD, also posttraumatischer Belastungsstörung, das Default Mode Network überaktiv ist. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Rumination, nennt man es in der Fachsprache, beziehungsweise so Gedankenkarussellen, die sich immer und immer wieder im Kreis drehen und die oft von den Betroffenen als sehr belastend wahrgenommen werden. Die neuronale Entropie wird so ein bisschen durch das Bild rechts beschrieben. Das ist eine sehr abstrakte Darstellung von Hirnaktivität. Auf der linken Seite haben wir die Hirnaktivität, wenn die Person nicht unter den Einfluss von Psychedelika steht. Auf der rechten Seite haben wir eine Abbildung davon, wenn eine Person unter Psychedelika steht. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, auf beiden Seiten ist die Menge an Hirnaktivität genau gleich. Was allerdings rechts anders ist, dass anfangen ganz viele unterschiedliche Hirnareale miteinander zu kommunizieren, die sonst gar nichts miteinander zu tun hat. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade über Synästhesien gesagt habe. Also plötzlich da, wo vielleicht nur visuelle Reize verarbeitet werden würden im Normalfall, gehen vielleicht die visuellen Reize plötzlich auch noch ins auditive Zentrum und plötzlich hört man die auch noch. Und diese ganze Wirkung bei Default Mode Network und neuronaler Entropie ist halt damit assoziiert, dass man so eine Auflösung der Ich-Grenzen empfindet, also dass quasi die Grenze zwischen mir als Person und der Umwelt als Außen verschwimmt und ich das vielleicht alles viel stärker miteinander vermische, mit einem stärkeren Zugriff auf Unbewusstes, mit kreativeren Denken und Ausbrechen aus Denkmustern, mit weniger Kontrolle über meine Denkprozesse und zufälligere Bewusstseinszustände. Neuroplastizität ist ein Fachwort, was in der Psychologie sehr oft vorkommt, einfach weil es die Grundlage für unser Lernen ist. Neuroplastizität heißt, dass sich unser Hirn immer neu vernetzen kann. Und das zählt auch bis ins hohe Lebensalter hinein. Da geht das ein bisschen schwieriger. Also bei Kindern ist die Neuroplastizität am höchsten, aber alle von uns können ihr Hirn immer laufend verändern. Wenn wir heute eine neue Sache lernen würden, wie zum Beispiel das Tippen mit dem 10-Finger-Schreibsystem, würde das bedeuten, dass wir ganz viel in unserem Hirn umstrukturieren müssen. Das bedeutet das Knüpfen von neuen Nervenbahnen und das Trennen von alten Nervenbahnen, die in dem Kontext nicht relevant sind. Genau, und die Psychedeliker scheinen die Neuroplastizität kurz- und langfristig anzuregen. Dadurch, dass es jetzt sehr abstrakt ist und ich euch nicht wissenschaftlich zulabern will, wenn ihr vielleicht auch keinen Hintergrund in der Psychologie habt, habe ich hier mal ein etwas besser verständlicheres Beispiel vorgebracht. In der Mitte seht ihr dieses rote Netz. Das ist einfach nur eine sehr abstrakte Darstellung von unserem Hirn. Die roten Striche sind Nervenbahnen, die über bestimmte Knoten mit anderen Nervenbahnen verknüpft sind. Und innerhalb dieser Metapher bedeutet eine dickere rote Linie, dass einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, dass an dieser Stelle ein Signal weitergeleitet wird. Dann haben wir auf der einen Seite Input-Reize, das können Geräusche, Berührungen oder Visuelles, sowas in die Richtung sein. Und auf der anderen Seite haben wir Output-Reize, Sprache, Bewegungen, Schlussfolgerungen etc. Ich habe euch gerade das Wort Neuroplastizität erklärt, aber angenommen, ihr hättet es gerade nicht von mir erklärt bekommen und ihr würdet es erstmal hören, dann würdet ihr vielleicht, wenn ihr nicht vom Fach seid, erstmal nicht wissen, was damit gemeint ist. Aber das heißt nicht, dass ihr nichts mit dem Wort anfangen könntet. Ihr könntet es nämlich anfangen zu dekonstruieren. Und dann würdet ihr drüber nachdenken, okay, Neuro ist ein Teil des Wortes, habe ich schon mal gehört. Das hat irgendwas mit Nerven zu tun. Dann würde euch vielleicht einfallen, okay, im Hirn sind viele Nerven. Ja, spannend. Also kann ja sein, dass Neuro in dem Kontext was mit Hirn zu tun hat. Auf der anderen Seite würde euch einfallen, Plastizität, okay, das klingt so ein bisschen wie Plastik. Dann würde man vielleicht als erstes erstmal dazu kommen, dass man an Plastik als das Material denkt. Dann könntet ihr zu der Schlussfolgerung kommen, Hirn aus Plastik, aber dann denkt ihr euch, hä, was für ein Bullshit, warum braucht man so ein kompliziertes Fachwort für Hirn aus Plastik? Und dann würdet ihr vielleicht den Gedanken wieder verwerfen. Dann würdet ihr weiter assoziieren und vielleicht denken, ah, Plastik hat ja auch noch was mit Kunst zu tun, es gibt Kunstwerke, die Plastiken heißen. Dann würdet ihr vielleicht wieder die Assoziation haben, Hirnkunstwerk, aber gleicher Grund, ergibt irgendwie nicht so Sinn, dass es das gibt. Und dann würdet ihr wieder drüber nachdenken, was Plastik als Kunstwerk noch heißen könnte. Dann könntet ihr vielleicht auf den Gedanken kommen, Plastik hat was mit Form zu tun und auf diese Weise könntet ihr euch extrem kompliziert erschließen, dass Neuroplastizität die Formbarkeit des Hirns bedeutet. Danke. Jetzt geht ihr pennen und vergesst den ganzen Quatsch wieder. Euer Hirn macht aber weiter. Immer alles, was im Hirn stattfindet, auch dieses Durchdenken, hinterlässt seine Bahn. Es führt immer dazu, dass neue Nervenbahnen geknüpft bzw. alte entknüpft werden. Und in 6 Monaten sitzt ihr im Café, hört einem Psychologen beim Reden zu, die unterhalten sich die ganze Zeit über Neuroplastizität und der denkt euch, das habe ich schon mal gehört. Und plötzlich kommt ihr auf den Gedanken, ja, spannend, Neuro hat doch in dem Kontext irgendwas mit Hirn zu tun und Plastik hat irgendwas mit Form zu tun. Und dementsprechend könnt ihr euch schneller erschließen, dass das Formbarkeit des Hirns bedeutet. Angenommen, ihr würdet jetzt Psychologie studieren und euer Prof würde euch monatelang was von Neuroplastizität erzählen, wäre diese Assoziation irgendwann so stark gewachsen, diese Nervenbindung, dass ihr gar nicht mehr drüber nachdenken müsstet, was Neuroplastizität bedeutet. Und ihr würdet immer sofort wissen, dass es Formbarkeit des Hirns heißt. Das ist genauso, wie ich euch nicht mehr erklären muss, was Haus heißt. Ihr wisst alle, was ein Haus ist. Ihr habt ein Konzept vor Augen, ihr habt ein Bild vor Augen. Ihr müsst nicht mehr drüber nachdenken, was das ist. Genauso ist das dann irgendwann, wenn man halt sowas neu lernt. Neuronale Entropie in diesem Beispiel wäre jetzt das hier. Das wäre jetzt quasi ein Hören auf Psychedelika. Und das, was da passiert ist, dass man einfach nicht mehr absehen kann, was jetzt mit den Reizen, die in das Hören reinkommt, eigentlich alles passiert. Und wenn wir jetzt an Neuroplastizität hören würden unter Psychedelika, könnte es genauso gut sein, dass wir plötzlich aus irgendeinem unerfindlichen Grund uns auf das Wort Euro innerhalb von Neuroplastizität einschießen würden. Und dann würden wir plötzlich an Reichtum denken oder uns vorstellen, wie es ist, ganz reich zu sein. Genauso gut könnte es ganz andere Bahnen hören gehen und wir würden das Wort gar nicht inhaltlich begreifen, sondern einfach nur hören und plötzlich einfach nur Nachhall von den einzelnen Silben. Neun, neu, eu, ro, 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 plus, plus, plus. Und wie gesagt, ja, Formbarkeit des Hörens würde gar nicht auftauchen in diesem Beispiel, einfach weil wir nicht mehr wissen, wo die Signale im Hören weiterlaufen. Jetzt stellt sich langsam die Frage, ja, warum redet er so lange darüber, warum ist das psychiatrisch nützlich? Das ist relativ spannend, weil man muss sich ja vorstellen, dass diese Knüpfungen, von denen ich gerade rede, alles im Hirn darstellen. Also alle Gedanken, alles, was wir mit unserem Hirn machen, sind diese Nervenbahnen. Das heißt, wenn wir einfach Neuroplastizität und Firmbarkeit des Hirns durch was anderes ersetzen, wie zum Beispiel, wenn ich Menschen vertraue, verwenden sie es gegen mich, dann wird vielleicht ein bisschen klarer, warum das psychiatrisch wertvoll sein könnte. Das wäre halt quasi ein Beispiel für einen sehr depressiven Gedanken, wenn man einfach als Kind aufgewachsen ist und vielleicht nie eine Vertrauensperson hatte und wenn man sich anvertraut hat, wurde es gegen einen verwendet, dann ist das einfach eine sehr stark geknüpfte Nervenbahn, die sich irgendwann aus guten Gründen eingeschliffen hat, aber die genauso schwer ist zu umgehen wie halt alles andere, wenn man Dinge gut gelernt hat. Genauso gut ist es vielleicht wertvoll, wenn die Menschen quasi innerhalb dieses Zustands der neuronalen Entropie plötzlich neue Assoziationsmuster knüpfen können. Also dass zum Beispiel mit dem Satz, wenn ich Menschen vertraue, darauf folgen könnte, schätzen Sie mich dafür wert oder vertrauen Sie mir auch. Was ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass alles, was ich hier beschrieben habe, erstmal neutrale Mechanismen sind. Das ist nichts Gerichtetes, das muss nicht gut sein. Alle Wirkmechanismen, die von Psychedelika ausgehen, sind erstmal neutral. Und ob die unangenehm oder angenehm wirken, hängt von der Einstellung, dem Kontext ab, also vom Set und Setting. Deswegen habe ich die beiden unteren Abbildungen eingefügt. Links wäre quasi, wenn das Set und das Setting positiv oder gut für die Person ist oder auf der rechten Seite, wenn es halt nicht so gut ist. Das heißt aber nicht, dass es in der PAT darum geht, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Es geht nur darum, eine Voraussetzung herzustellen, in der sich eine Person wohlfühlen kann prinzipiell. Und in diesem Zustand, dass die Person quasi auch schwierige Themen angehen kann oder durchleben kann. Vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen eine Zusammenfassung davon, was jetzt bei der psychedelisch assistierten Therapie alles passiert. Vielleicht zu Anfang, PAT findet bisher nur in zwei Settings statt, weil es einfach noch nicht flächendeckend zugelassen ist. Wir haben einerseits eine PAT in Studiensettings und andererseits wird PAT in einzelnen Ländern schon praktiziert mit Sondergenehmigung. Das ist Kanada, die Schweiz und Australien. Der Ablauf von der PAT unterscheidet sich bei beiden Settings gar nicht so stark, außer dass sie halt da, wo sie schon zugelassen ist, einfach längerfristig durchgeführt wird, also auch regelmäßigere Substanzsitzungen stattfinden. Ich konzentriere mich auf die PAT in der Schweiz, weil dort habe ich die Psychotherapeutin interviewt zu dem Thema. Darüber muss man wissen, dass die Menschen, die dort PAT praktizieren, ambulante TherapeutInnen sind, das heißt einfach wöchentlich ihre PatientInnen sehen, dass sie ihre PatientInnen mit LSD, Psilocybin und MDMA behandeln dürfen. Und dass die therapeutische Arbeit stärker variiert als in Studiensettings. Bei Studiensettings geht es ja darum, das immer sehr kontrolliert zu machen, dass alles gleich stattfindet. Die PAT findet immer in drei Phasen statt, auch in Studiensettings. Da haben wir die Vorbereitung. Da geht es so ein bisschen darum, die PatientInnen kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, mit ihnen über die Wirkung von Psychedelika zu reden, über die Weisen, wie sie quasi in die Substanzsitzungen reingehen soll. Einfach so ein bisschen quasi auch schon mal über die Themen reflektieren, die vielleicht bei den Substanzsitzungen hochkommen könnten. Bei der Substanzsitzung wird tatsächlich einfach eine hochwirksame Dosis von einem Psychedelikum verabreicht. Für die Menschen, die sich damit auskennen, bei LSD wäre das zum Beispiel 50 Mikrogramm bis 250 Mikrogramm. 50 Mikrogramm ist eine Dosis, die man noch ganz gut kontrollieren kann. Da hat man noch relativ viel Selbstkontrolle und eine Wahrnehmung vom Ich. Bei 250 Mikrogramm geht die Post ab. Da ist das, die Wahrnehmung, das Denken schon extrem verschoben. Da hat man vielleicht schon eine Ich-Auflösung drauf. Genau, das Ganze findet in einem Raum statt. Könnt ihr euch das zweite Bild von oben angucken, der sehr angenehm eingerichtet ist. Die Patienten liegen meistens auf einem Bett, haben eine Schlafmaske auf, damit sie sich auf sich selber am besten konzentrieren können. Es gibt schön angenehmes Licht drumherum, es wird Musik gespielt, es gibt Pflanzen im Zimmer. Das Ziel ist halt einfach, den Raum so angenehm wie möglich zu gestalten. Die letzte Phase von der PRT ist die sogenannte Integration. Hierbei geht es darum, dass man quasi die sehr komplizierten oder schwer beschreibbaren Erfahrungen von der PRT einmal verbalisiert oder einfach einmal verarbeitet und therapeutisch auswertet und guckt, was das für einen bedeutet. Aber da gehe ich jetzt auch gleich ins Detail. Meine Studie habe ich unter der Forschungsfrage geschrieben, welche Rolle spielt Psychotherapie in der psychedelisch assistierten Therapie? Das hatte folgenden Hintergrund. Aktuell gibt es zwar relativ viel PAT-Forschung, aber es wird sich sehr psychopharmakologisch gerade auf die Substanzen konzentriert. Also einfach die Frage, funktioniert Psilocybin, um therapieresistente Depressionen zu behandeln? Nicht, was macht der Kontext mit Psilocybin, dass es vielleicht dazu führt, dass Depressionen geheilt werden könnten? Da bin ich an der Stelle eingestiegen. Ich habe mich nämlich explizit auf den psychotherapeutischen Kontext konzentriert. Ich habe ja schon sehr viel darüber gesprochen. Der Kontext ist einfach extrem relevant dafür, wie Psychedelika wirken. Und deswegen war das meine Forschungsfrage, wo ich reingegangen bin. Also, dass ich mich gar nicht so stark auf die Substanzen konzentriert habe, sondern wie behandeln PsychotherapeutInnen ihre PatientInnen und was macht das in dem Kontext. Meine Methode war qualitativ. Qualitativ heißt, ich habe nicht mit Fragebögen gearbeitet und nicht mathematisch Dinge ausgewertet, sondern ich habe Interviews geführt und habe dann diese Interviews systematisch ausgewertet, in denen ich bestimmte Inhalte analysiert habe, in denen ich Inhalte geclustert habe in verschiedene Häufchen, würde ich jetzt mal sagen. Und diese inhaltlichen Aussagen, die sich dann ähnlich sind, sind dann letztendlich quasi sogenannte Themes, einfach Muster von bestimmten Aussagen, die immer und immer wieder von mehreren Personen gesagt wurde, die ich dann quasi inhaltlich interpretiert habe. Das Ganze nennt sich Thematic Analysis. Ich stelle euch jetzt meine Themes vor, das sind meine Ergebnisse. Ich habe zwei Hauptthemes gefunden. Der erste war Psychotherapie als Grundlage, beziehungsweise, weil ich auf Englisch geschrieben habe, Psychotherapy as the Foundation of PAT. Und der zweite Theme, der dreht sich ein bisschen abstrakter darum, was jetzt quasi die Interaktion zwischen Psychedelika und Psychotherapie macht. Der erste Theme, den ich hier vorstelle, da geht es so ein bisschen darum, dass ich herausgefunden habe, okay, die psychotherapeutische Arbeit innerhalb der PRT unterscheidet sich gar nicht so stark von der psychotherapeutischen Arbeit in einem ambulanten, ganz normalen Standard-Setting. Also TherapeutInnen verändern nicht ihr Handeln, ihr therapeutisches Handeln, es wird eher auf die Psychedelika angepasst. Und da bin ich zu sechs Subthemes gekommen, die sich auch grob den Phasen von der PRT zuordnen lassen. Die ersten beiden Subthemes konzentrieren sich auf die Vorbereitung. Also stellt euch vor, die TherapeutInnen gehen mit ihren PatientInnen in die ersten Sitzungen und bereiten halt auf diese Substanzsitzung vor. Der erste Theme hat sich sehr stark darum gedreht, wie sie quasi ihre PatientInnen darauf vorbereiten, mit welcher Einstellung sie in diese Substanzsitzung reingehen soll. Und da habe ich folgendes Zitat für euch ausgewählt. Ich sage immer, stellt euch vor, ihr steigt in einen Fluss und lässt euch einfach mittragen. Also den Kopf über Wasser halten, aber das braucht relativ wenig Energie. Sondern sich mittragen lassen, ob es mal träge ist oder turbulent und so weiter. Je mehr man sich gehen lassen kann oder der Strömung überlassen kann, den Prozess über sich überantworten kann, desto fruchtbarer kann es werden. Hier geht es also sehr stark darum, okay, wenn sich die PatientInnen dann diese psychoaktive Substanz nehmen, was haben sie dann für eine Grundeinstellung, der sie nachgehen, während sie darauf warten, dass halt dieser Trip anfängt. Und da ist dieses Bild von dem Fluss sehr schön gewesen, fand ich. Also, dass sie in diesen Fluss steigen sollen und sie lassen sich einfach treiben, auch wenn quasi mal ein Wasserfall kommt und man rumgewirbelt wird und es emotional extrem heiß hergeht oder sehr zur Sache geht, dass sie einfach akzeptieren sollen, okay, das passiert und sie sollen einfach sich weiter treiben lassen und durch diesen Prozess durchgehen. Der zweite Subtheme, der mit der Vorbereitung assoziiert ist, ist so ein bisschen die Methode, die den PatientInnen mitgegeben wird, wenn es halt mal hart auf hart kommt und die psychoaktiven Sitzungen anstrengend werden oder emotional sehr aufwendig. Da habe ich folgendes Zitat ausgewählt. Der Geist ist wie ein Wasser sozusagen. Und wenn man beginnt, sobald man etwas sieht, danach zu greifen, dann entwischt bzw. wird das Wasser immer trüber. Man versucht da was zu finden, da gibt es den einen Hinweis, da gibt es eine Flosse, da gibt es ein Auge in diesem Wasser. Aber wenn man möglichst lange stillhält mit einer meditativen Haltung, dann kann man so lange warten, bis das Wasser sich von selbst beruhigt. Man kann eventuell auf den Grund blicken, runterschauen. Und dann zeigt sich offenbar das, was da ist, umso deutlicher. Also es geht so ein bisschen darum, okay, auch wenn ich quasi hoch aufgewühlt bin oder gerade mein Trauma durchlebe auf Psychedelika, kann man, wenn man einfach achtsam dabei bleibt und einfach auf seine Resonanz darauf hört, auch quasi da Informationen für sich rausziehen oder therapeutische Inspiration, sage ich jetzt mal. Dazu gehört auch der Umgang mit äußeren Reizen. Wie gesagt, es wird auch Musik gespielt, also die Patientinnen sollen währenddessen einfach darauf achten, wie es ihnen mit der Musik geht, was das mit ihnen macht, welche Gefühle dabei ausgelöst werden. Nicht, dass ihnen die Musik gefällt, darum geht es nicht. Jetzt kommen wir zu den beiden Subthemes, die mit der Substanzsitzung assoziiert ist. Hier geht es ein bisschen mehr darum, was jetzt TherapeutInnen währenddessen machen, während die PatientInnen dort liegen und diesen psychoaktiven Trip haben. Da habe ich das erste Zitat ausgewählt. Also Haupthaltung ist Präsenz, dass ich nicht mit der Hälfte oder ein Drittel meiner Gedanken bei irgendetwas anderem bin, was ich morgen oder sonst wo alles noch machen muss und so weiter, sondern dass ich ganz dort bin, weil das auch gespürt wird. Präsenz heißt, dass ich wahrnehme, was in mir selbst abläuft. Ob ich mich jetzt gerade langweile, möchte ich lieber etwas machen, warum passiert hier nichts? Eigentlich die gleiche Haltung wie die Reisenden. Was nehme ich von den anderen wahr, was sehe ich, was fühle ich? Wie gesagt, das ist jetzt der Kontext auf die Therapeutin, also wie die Therapeutin sich in dieser Sitzung verhalten. Die bleiben erstmal einfach nur da, werden meistens nicht großartig handeln oder intervenieren, auch wenn Patienten quasi gerade weinen oder eine schwere Zeit durchmachen. Die Haupthaltung ist, dass sie einfach non-direktiv, das heißt nicht steuernd, aber präsent da bleiben, also einfach wirklich auch einen Vibe vermitteln davon, dass sie für die PatientInnen da sind. Und dieses Eingreifen, wenn es notwendig ist, funktioniert dann auf eine ganz bestimmte Weise statt. Ich hatte aber das Gefühl, sie ist ein bisschen verloren. Woher dieser Eindruck kam, kann ich nicht so genau sagen. Und dann habe ich, aber ich bin nicht gerade hingegangen und habe gesagt, du bist ganz allein, ich komme jetzt mal und umarme dich oder so, auf keinen Fall. Sondern ich bin einfach aufgestanden und habe mich mal in die Nähe gesetzt. Und das hat sie mitgekriegt. Und dann hat sie den Kopf gedreht und die Augen geöffnet und mich angeschaut. Und dann hat sie ihre Hand ausgestreckt und sie hat mir dann im Nachhinein erzählt, das war total wichtig, jemanden zu haben, wo sie Kontakt halten kann. Aber sie wäre nicht auf die Idee gekommen, sich selbst zu melden. TherapeutInnen gehen natürlich auf ihre PatientInnen zu, wenn es notwendig ist, aber sehr behutsam. Es ist halt ein Zustand, in dem die PatientInnen extrem sensibel sind, wo man einfach sehr genau darauf aufpassen muss, dass man sie nicht überfordert. Das heißt, wie hier die Therapeutin beschreibt, ist sie einfach in die Nähe gegangen, hat sich erstmal einfach dahingesetzt. Das kann auch bedeuten, dass TherapeutInnen mal die PatientIn an der Schulter berühren oder die Hand nehmen oder es zumindest anbieten. Aber es ist nichts, was überfordern soll. Oder TherapeutInnen würden in dem Kontext auch nicht impulsiv handeln, auch nicht, wenn quasi die Patientin gerade ja, sehr stark weint oder sehr emotional bewegt ist. Die nächsten beiden Subthemes konzentrieren sich dann auf die Integration. Und hier habe ich das erste Zitat ausgewählt. Und all diese Szenen oder Situationen können dann mit einem Patienten, wo die Beziehung gut ist oder wo die Kommunikation geklärt ist, im Nachhinein eventuell verbalisiert werden und dadurch eben auch ins Bewusstsein, ins Verstehen weiterentwickelt werden, genutzt werden. Das heißt, nicht nur der Kopfschmerz beim Patienten wird dann eventuell analysiert, sondern eventuell auch Szenen, die sich abbilden. Hier geht es um den Prozess der Verbalisierung. Wie gesagt, das sind einfach Erfahrungen, die sehr schwer beschreibbar sind, die einfach sehr, sehr emotional sind. Und dieser erste Schritt für die Integration ist, dass die PatientInnen erstmal daran arbeiten, die Sachen, die ihnen passiert sind, kognitiv zu verstehen, die irgendwie zu verarbeiten. Und ja, das bedeutet, dass zum Beispiel Patienten den Auftrag bekommen, dass sie nach der Substanzsitzung ein Trip-Protokoll schreiben sollen, wo sie einfach nur beschreiben, was sie währenddessen gefühlt haben oder dass sie ein Bild dazu malen sollen. Und dadurch kann man quasi diese sehr schwer beschreibbaren Erfahrungen so ein bisschen ins kognitive Verständnis holen, um sie dann quasi therapeutisch weiter zu verarbeiten. Dass das in einem Kontext, vor allem bei psychiatrisch erkrankten Menschen, sehr wichtig ist, dass sie da unter Begleitung sind, zeigt das folgende Zitat. Hier geht es so ein bisschen darum, wie werden dann diese Erfahrungen weiterverarbeitet, wenn man sie dann quasi erlebt hat. Und hier habe ich ein Zitat rausgesucht, was zeigt, wenn das nicht gelingt. Weil das ist was ganz Wichtiges, was ich euch auch gerne mitgeben möchte. Wir haben hier gerade einen extremen Hype zu dieser Therapie. Aber das heißt nicht, dass diese Therapie locker flockig ist und eine Wunderpille und alles super toll läuft. Das ist halt ein bisschen komplizierter als das. Und das zeigt auch dieses Zitat. Und dann ist man da mit diesem Riesenbrocken. Und es geht einem schlechter als vorher. Man weiß mehr, man kennt die Zusammenhänge wieder, aber es geht überhaupt nicht besser. Und wenn man da keine therapeutische Einbettung hat, dann ist das völlig unnütz. Wie gesagt, bei Menschen, die mit einer Traumastörung in diese Therapie gehen, kann es sein, dass sie 8 Stunden lang auf LSD auf intensivste Weise ihr Trauma wiedererleben. Und dafür ist diese therapeutische Einbettung extrem wichtig, weil auch wenn es quasi potenziell langfristig dieser Verarbeitung von dem Trauma dient, heißt das nicht, dass es nicht extrem anstrengend und schwierig ist, wenn man dann halt in diesem Kontext ist und dann quasi therapeutische Unterstützung braucht. Und langfristig arbeiten die Therapeutinnen dann mit ihren Patientinnen daran, das einzuordnen, das besser zu verstehen und vielleicht auch Schlüsse für sich selber rauszuziehen, was das jetzt vielleicht für eine Konsequenz für ihr Handeln bedeutet. Jetzt komme ich zum zweiten großen Hauptthema, den ich entdeckt habe. Den habe ich a synergistic relationship genannt oder die Synergie zwischen Psychotherapie und Psychedelika. Das hatte den folgenden Hintergrund: Fast alle Therapeutinnen, mit denen ich geredet habe, die ich gefragt habe, naja, was bringt denn jetzt der psychotherapeutische Kontext für die PAT, haben sie gesagt, naja, Psychedelika sind Katalysatoren für die Psychotherapie. Das heißt, es ist eine Substanz, die Prozesse, die in der Psychotherapie stattfinden, vertieft, verstärkt, intensiviert. Und deswegen hat man quasi eine Synergie zwischen Psychedelika und Psychotherapie. Und deswegen funktioniert das relativ gut miteinander. Hier habe ich die folgenden drei Subthemes rausgesucht. Also oft erleben wir, dass Patienten sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie schon 10, 20 Jahre Psychotherapie. Ich kenne all diese Phänomene und die Muster. Und meine Biografie habe ich 1000 Mal hin und her exerziert. Und jetzt durch die PAT habe ich das, was ich vorher schon gewusst habe, habe ich wirklich verkörpert oder habe es endlich richtig erlebt, was das bedeutet hat. Und das zweite Zitat. Ich finde, die intensivsten therapeutischen Beziehungen, die ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn, waren schon auf diesen PAT-Behandlungen. Es intensiviert auch die therapeutische Beziehung. Dieses Subtheme heißt Exceptional Profundity, also besondere Tiefe, wenn man es übersetzen möchte, weil es einfach eine Therapieform ist, die sehr in die Tiefe geht. Es geht halt an die Substanz, eine sehr emotionale Erfahrung, von der man da redet. Und bei Menschen, die halt einen psychiatrischen Hintergrund haben und therapieresistent sind, bedeutet es halt sehr viel, wenn es sehr in die Tiefe geht. Das heißt halt, dass auch sehr viele sehr anstrengende, schwierige Themen hochkommen können, genauso gut wie sehr schöne Themen hochkommen können. Aber das ist vorher nicht abschätzbar. Der zweite Subtheme heißt Building Trust und da geht es so ein bisschen um Vertrauen. Man macht 6 Stunden lang gemeinsam eine ganz schöne Fahrt durch und das schweißt auf eine Weise zusammen, beziehungsweise es stärkt, glaube ich, die therapeutische Beziehung rasch. Und das zweite Zitat. Und dann haben wir eine LSD-Sitzung gemacht, nach einiger Zeit. Und er hatte tatsächlich den schlimmsten Trip, den schlimmsten Tag seines Lebens. Obwohl er eigentlich ein ziemlich geplagter Mensch war mit Depressionen. Also fürchterliche Qualen und Zwangsgedanken und Vorstellungen durchgegangen. Ohne jeden Nutzen. Damit diese PRT gut funktioniert, ist diese Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin extrem wichtig. Wie gesagt, Set und Setting. Wenn der Kontext für die Patientin nicht stimmt, dann können die Folgen von so einer Therapie verheerend sein. Und ich fand es ganz mutig, dass der letzte Therapeut in dem Interview sich getraut hat, mir dieses Beispiel zu nennen, weil ich finde, da hat ziemlich viel Mumm dazu gehört. Er hat im Grunde eine Situation beschrieben, wo diese PRT komplett in die Hose gegangen ist. Er hat beschrieben, wie er versucht hat, eine therapeutische Beziehung zu den Patienten aufzubauen. Es ist ihm aber nicht so richtig gelungen. Dann haben sie trotzdem eine LSD-Sitzung gemacht und es ist halt extrem schlecht für den Patienten geendet. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Messages, die ich gerne in dem Kontext weitergeben möchte, weil auch ich lese die Zeit-Online-Artikel und die Spiegel-Artikel zu dem Thema und da wird immer sehr euphorisch über die PAT geredet. Und auch wenn ich sehr überzeugt bin von dieser Therapiemethode, heißt das nicht, dass man die schwierigen Seiten davon unter den Tisch kehren sollte. Es kann halt auch richtig schief laufen bei einzelnen Personen, weil es halt einfach Psychedelika sind, die einen sehr tief fühlen lassen und das bei manchen Leuten halt sehr schwere Folgen haben kann. Der letzte Subtheme heißt Experiencing Insights. Das ist so ein bisschen der Dachtheme von allen möglichen Erfahrungen gewesen, die man so auf Psychedelika machen kann. Und das ist so vielfältig, wie gesagt, neuronale Entropie. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Man weiß nicht, was im Hirn alles stattfindet. Man kann kaum fast gar nicht greifen, was alles während dieser Substanzsitzungen passieren kann. Aber ich habe es so ein bisschen irgendwann in meinen Daten oder bei der Auswertung umgriffen als ein Erfahrungsraum, in den man reingeht. Also die Patienten gehen, nehmen Psychedelika und können dann innerhalb dieses Zustandes sich auf unglaublich unendlich viele unterschiedliche Weisen erfahren. Und je nachdem, in welche Richtung es geht, kann man halt therapeutische Schlüsse daraus ziehen. Und dazu gehören die 2 folgenden Zitate. Die Substanz macht ja diese Zustände nicht, sondern es eröffnet Räume, die in unserem Bewusstsein eh angelegt sind. Das ist nicht etwas, das von außen künstlich aufgepfropft wird, sondern das sind Türen, die sich öffnen zu Bewusstseinsräumen, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Seien jetzt vergangene Erinnerungen oder auch spirituelle Erlebnisse und so weiter. Und das zweite Zitat. Nur alleine die Analyse der Vergangenheit, glaube ich, das ist noch nicht die Verbesserung der Symptomatik. Es braucht auch neue Erfahrungen, dass Menschen merken, ah, genau, ich bin selber wirksam, ich kann etwas. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass halt diese Erfahrungen, die man unter Psychedelika machen kann, oft sehr tief wirken, auch sehr tief nachwirken und einen auch längerfristig inspirieren können. Unabhängig davon, was während des Trips stattfindet. Ich möchte noch ein bisschen auf die quantitative Forschung eingehen, weil das natürlich auch mit dazu gehört. Das ist nicht so der Fokus meiner Forschung gewesen, aber das ist natürlich der Hintergrund, warum ich diese Forschung gemacht habe. Also wenn es nicht irgendwie Zeichen dafür geben würde, dass es psychiatrisch wirksam kann, so eine Behandlung, hätte ich natürlich auch meine Fragestellung gar nicht entwickelt. Plus so als ein bisschen ein Disclaimer, das ist jetzt nicht da, womit ich mich am allerbesten auskenne. Hier stelle ich euch eine Studie von Goodwin et al. Von 2022 vor. Der hat verschiedene unterschiedlich hohe Dosen von Psilocybin, also Magic Mushrooms, miteinander verglichen. Und hier sehen wir quasi, dass an dem ersten Tag wurde halt ein psychoaktiver Trip durchgeführt, eine Substanzsitzung mit den PatientInnen mit unterschiedlich hohen Dosen. Das waren entweder 25 Milligramm, 10 Milligramm oder 1 Milligramm. 1 Milligramm ist de facto nicht wirksam, das war quasi die Kontrollgruppe. Und man sieht halt, dass über die Wochen danach man in dieser Studie eine antidepressive Wirkung von Psilocybin vorgefunden hat. Für die Menschen, die jetzt nicht so einen tiefen wissenschaftlichen Hintergrund haben, diese Balken, die da über den Punkten sind, das sind die sogenannten Konfidenzintervalle. Wenn diese Balken sich mit den anderen überschneidet, gibt es mathematisch keinen Unterschied. Das heißt, zwischen 10 Milligramm und 1 Milligramm gibt es keinen Unterschied in dieser Studie. Die nächste Studie, die ich euch vorstelle, ist von Kurt Harris et al. Hier wurden Psychedelika bzw. Psilocybin mit Escitalopram, das ist ein gängiges Antidepressivum, verglichen. Hier haben wir auch eine antidepressive Wirkung gesehen. Es wurde quasi zweimal Psilocybin gegeben, alles verblindet. Wie gesagt, eine Kontrollgruppe, die währenddessen Antidepressivum bekommen hat. Die Psilocybin-Gruppe hat währenddessen Placebo-Pillen bekommen, also auch währenddessen Pillen jeden Tag genommen. Und dann gab es halt zwischendurch diese Substanzsitzungen für beide, plus dass halt der Escitalopram-Gruppe nur eine extrem geringe Dosis Psilocybin gegeben wurde. Und auch hier sieht man zwar numerisch eine Verbesserung bei der Psilocybin-Gruppe im Vergleich zu Escitalopram, aber wie gesagt, die Studie war relativ klein, es gab nur 59 Versuchspersonen, das heißt, hier kann man von keinem mathematischen Unterschied sprechen, der da gefunden wurde. Also sozusagen, wenn man rein statistisch argumentieren würde, würde man sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen der antidepressiven Wirkung zwischen Psilocybin und Escitalopram. Was ich allerdings an der Stelle mitgeben möchte, ist es halt schon ein Unterschied, ob man täglich psychoaktive Substanzen zu sich nehmen muss, um eine antidepressive Wirkung zu erhalten oder ob man halt quasi in relativ großen Abständen Substanztage durchführt und dadurch dann eine antidepressive Wirkung hat. An der Stelle möchte ich trotzdem auch noch erwähnen, dass quantitative Forschung in diesem Bereich sehr, sehr schwer durchzuführen ist, einfach weil es super schwierig ist, einen Placebo durchzuführen, also eine Kontrollgruppe zu haben. Weil, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet an so einer Studie teilnehmen, ihr wüsstet, ob ihr trippen würdet. Und den PatientInnen zu sagen, dass sie irgendeine ominöse Substanz konsumieren werde, die eventuell sie komplett abdrehen lässt, wäre unethisch. Das heißt, man muss allen sagen, dass sie quasi Psychedelika eventuell verabreicht bekommen. Das heißt, die Kontrollgruppe weiß in der Regel, dass sie in der Kontrollgruppe ist. Und das ist ein Riesenproblem innerhalb dieser Forschung. Ich habe jetzt TherapeutInnen interviewt. Aber ich möchte auch gerne noch mal so ein bisschen die Sicht von den PatientInnen einbringen. Da habe ich mich ein paar Zitaten aus einer anderen qualitativen Studie bedient. Und die würde ich einfach vorlesen, um so ein bisschen die Perspektive von den PatientInnen mit reinzubringen. Vor allem war es emotional. Es war überall zugleich. Gefühle von Ehrfurcht. Ich kann es nicht erklären. Intensive Erfahrungen von Schönheit. Ich empfand irgendwann Freude, einfach Glück. Ich empfand auch Traurigkeit, aber nicht auf die Weise, wie ich es normalerweise tue. Nicht zu kurzsichtig, wenn das Sinn ergibt. Es war sehr tief und bedeutungsvoll, aber nicht unbedingt negativ. An einem bestimmten Punkt gab es eine Menge schwere klassische Musik und dann sah ich einen Friedhof mit Grabsteinen. Ich sagte, oh, da ist es wieder, diese Grabesstimmung. Jemand ist gestorben, ich weiß noch nicht wer. Aber was spielt das überhaupt für eine Rolle? Und das war sehr befreiend, sehr befreiend. Es war unglaublich traumatisierend, als hätte ich durch diese Behandlung ein neues Trauma erlitten, weil ich so elend, einsam und traurig war. 8 Stunden langes Weinen. Es war eine so intensive Erfahrung mit so vielen Emotionen. 2-3 Monate lang brach ich jedes Mal in Tränen aus, wenn ich darüber sprach. Ich geriet in Panik, bekam Panikattacken und träumte davon. Es ebbt jetzt langsam ab, aber am Anfang war es so intensiv, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich sah mich selbst als ein verrottendes, zerfallendes Skelett. Und dann sah ich mich als diese wunderschöne, voll entwickelte Frau mit langen Haaren. einfach wunderschön. Und ich wollte diese Frau sein. Ich wollte diese erfüllte, liebevolle Frau sein, die so viel meiner Familie und der Welt zu geben hat. Es war, und dann fühlte ich meine Rippen. Ich konnte sie spüren, sie waren so hohl. Und ich dachte nur, ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen und endlich wieder an Gewicht zuzunehmen. Hier ging es um eine Patientin, die eine Essstörung hatte. Emotional war es wie eine Achterbahnfahrt. Das erste Mal war es sehr brutal, schmerzhaft, zumindest emotional sehr schmerzhaft. Ich konnte nicht einmal sagen, in welche Richtung. Es tat einfach weh, wie Herzschmerz, wie enttäuscht zu werden, wie alles, was man einst als negatives Gefühl erlebt hatte. Es war reiner Schmerz, Schmerz von Erinnerungen, oder Erinnerungen an Schmerz. Es war ziemlich schwer. Beim zweiten Mal war es erhaben, wirklich, Liebe, Expansion, Halt. Ich wusste, dass das manchmal passiert, dass Teilnehmer von spirituellen Erfahrungen sprechen. Ich dachte, sie meinten einfach diese Auflösung des Selbst. Alles ist okay, alles ist großartig. Das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Sehr, sehr wichtig. Bei einigen von euch wird sich jetzt vielleicht die Frage stellen, wofür das Ganze gut ist. Weil, wie es mir wichtig ist zu sagen, es geht halt nicht darum, dass man einen schönen Trip hat. Und wie man sieht, gibt es auch genug Patienten, die einen sehr schrecklichen Trip haben während der PRT. Aber das ist auch nicht der Sinn davon. Es geht nicht darum, schöne Erfahrungen zu machen. Was die TherapeutInnen geschildert haben, die ich interviewt habe, ist es vor allem eine Erarbeiten von sogenannten therapeutischem Material. Also, dass man quasi über diese PRT an tiefe Erfahrungen kommt, mit denen man therapeutisch gut arbeiten kann. In einigen Fällen bedeutet dieses intensive Durchleben von auch schmerzhaften Erfahrungen auch eine Verarbeitung von Emotionen. Aber dafür ist diese stabile therapeutische Beziehung und Vertrauen unerlässlich. Also ohne dem geht es wirklich nicht. Ohne dem ist das gefährlich. Und trotzdem an der Stelle, auch bei risikoarmer Anwendung, ist eine Verschlechterung möglich. Das spiegelt sich nicht in quantitativen Studien wider, weil man da immer von Mittelwerten spricht. Und Mittelwert kann man sagen, okay, PRT ist antidepressiv wirksam. Aber die ein, zwei Personen, denen es richtig schlecht damit ging und die danach richtig negative Folgen hat, die tauchen da nicht mathematisch auf, die werden nicht betont. Die werden vielleicht im Paper beschrieben, aber sozusagen natürlich geht auch mit so einer Behandlungsmethode ein gewisses Risiko einher. Und das muss man natürlich auch mitdenken. An der Stelle möchte ich nochmal, weil ich hier über Psychedelika rede und weil ich auf der Fusion bin, einmal kurz klar allen sagen, Leute, der Konsum von Psychedelika muss sehr gut vorbereitet sein und muss reflektiert stattfinden. Spontan einfach mal eine Pappe schmeißen, das sind die Menschen, die man in der Psycare wiederfindet. Es ist extrem wichtig, dass man darauf achtet, wie sein Set und sein Setting ist. Also fühle ich mich gerade wohl, fühle ich mich gerade gut, möchte ich das gerade? Und auf der anderen Seite, ist mein Setting geeignet? Sind gerade die Menschen um mich herum Menschen, bei denen ich mich fallen lassen kann, die auch alles von mir mitbekommen dürfen? Oder fühle ich mich unwohl? Muss ich mich vor denen selber inszenieren? Sowas in die Richtung. Also auf sowas muss man unbedingt achten, wenn man Psychedelika konsumiert. Es kann auch bei unbelasteten Menschen zu Bad Trips kommen. Man ist da nicht vorgefeit. Wenn man Psychedelika konsumiert, ist es eher wichtig, dass man sich vorher sagt, okay, auch wenn richtig viel Scheiße passiert oder auch wenn es mir richtig schlecht geht während des Trips, ist das okay. Dann muss ich darauf klarkommen, dann muss ich da auch durchgehen können gerade. Das ist eine Einstellung, die wichtig ist für Psychedelika-Konsum. Und auch durch die extrem verschobene Wahrnehmung besteht halt die Möglichkeit, sich selber zu verletzen. Arthur Hoffmann ist auch Fahrrad gefahren, als er LSD entdeckt hat, ne? Menschen, die einen Hintergrund von einer Psychose oder einer Manie haben oder die Menschen in ihrer Familie haben, die Psychosen oder Manien hatten, sollten Psychedelika nicht konsumieren, weil es einfach Psychosen auslösen kann. So, ich bin durch mit meinem Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir ist bewusst, dass ich ziemlich rasen musste in dem Vortrag. Ich hatte sehr viele Inhalte, deswegen habe ich hier noch ein paar Kontaktadressen von mir aufgeschrieben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Insta oder per E-Mail schreiben. Ich beantworte euch gerne jegliche Fragen, die ihr habt. Wie gesagt, es war jetzt vielleicht nicht alles so gut verständlich, einfach weil ich relativ schnell rennen musste. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Und wer Fragen hat, kann sich gerne melden.
Ganz vorhin hast du gesagt, im therapeutischen Setting, also ich bin auch gerade in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und ich interessiere mich auch voll dafür, dass da 50 bis 250 Mikrogramm LSD vergeben werden. Und also das ist wirklich, therapeutisch wird das so gemacht in Studien, dass 250 vergeben werden und dann geschaut wird, was passiert.
Also nicht in Studien unbedingt. In Studien ist es dann oft standardisierter. Wie gesagt, dann sind es dann 50 Milligramm Psilocybin. Das ist auch eine sehr starke Dosis, aber ich glaube, das entspricht zu 150 Mikrogramm LSD. Ich habe vor allem von den TherapeutInnen geredet, die ich interviewt habe. Und die haben bis zu 250 Mikrogramm LSD verabreicht. Aber es gab auch einen Therapeut, der meinte, dass er eher längerfristig die Erfahrung gemacht hat, dass höhere Dosen von LSD so überfordernd für PatientInnen sein können, dass sie sich dann gar nicht mehr so gut auf sich selber konzentrieren können. Und dass er da wieder mit der Dosis runtergegangen ist. Aber in Einzelfällen bei PatientInnen, die sehr erfahren sind und schon sehr viele Sitzungen hatten, vielleicht schon über 2 Jahre, dann 7 oder 8, da werden auch teilweise sehr hohe Dosen gegeben.
Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, so wann gibt man jemandem so viel? Weil dann muss der ja auf jeden Fall auch schon vorherige Erfahrungen gemacht haben und nicht irgendwie jetzt so damit einfach mal überfordert zum ersten Mal. Ja, okay.
Absolut.
Okay. Danke.
Da.
Ja, mich würde interessieren, in Deutschland gibt es ja verschiedene Therapieformate. Und, also du hast jetzt über die Schweiz gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Schweiz aussieht, aber wird die PAT da im Rahmen von einer regulären, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Psychotherapie vorgenommen? Oder sind das dann spezialisierte Menschen nochmal, die nur PAT machen?
Nee.
Genau, weil ich könnte mir vorstellen, es macht ja auch Sinn, vielleicht sowas dann einfließen zu lassen in so eine Therapie. Das heißt auch, wenn ich woanders schon bin, dass ich mal eine PAT bei jemandem mache, den ich auch erstmal kennenlerne und so.
Ja.
Und dann das mitnehme zurück in meine eigentliche Therapie.
Safe. Also tatsächlich ist es so, dass es in einem ambulanten Setting stattfindet. Also alle TherapeutInnen, die in der Schweiz PAT durchführen, sind einfach reguläre PsychiaterInnen oder PsychotherapeutInnen ausgebildet. Auch innerhalb dieser PAT extra ausgebildet in der Schweiz gibt es die SEPT, die Schweizerische Ärztegesellschaft für psychedelische Therapie. Die macht diese Weiterbildungen. Wenn man diese Weiterbildungen durchlaufen hat, dann ist man qualifiziert für die PAT und dann kann man für einzelne PatientInnen, die man ambulant sieht, Anträge stellen, mit dem PAT durchzuführen. Und so kommen quasi PatientInnen in das Setting. Aber alle TherapeutInnen arbeiten auch regulär. Genau. Gleich dahinter.
Hi, ja, ich weiß auch nicht, wie es in Deutschland ist wieder, aber wir haben ja die verschiedenen Therapieschulen. Und wenn man dann PAT ist, macht man das egal, welche Therapieschule man hat, oder ist es quasi nochmal ganz einzeln? Also auf jetzt Verhaltenstherapie, TP und so bezogen.
Also ich kann es für Deutschland nicht sagen, weil es da noch keine offizielle Regelung gibt. Die Menschen, die in Deutschland in den Studien quasi TherapeutInnen sind, machen ihre Ausbildung alle in der Schweiz, soweit ich das mitbekommen habe. In der Schweiz ist es, muss man einfach nur ein ausgebildeter PsychotherapeutIn sein, damit man diese Weiterbildung machen darf, unabhängig vom Regelverfahren. Aber in der Schweiz sind auch Regelverfahren relativ locker gesehen. Also es war ganz lustig, als ich meine Therapeutin interviewt habe, haben die mir erstmal ihre gesamte Qualifikationsliste aufgezählt und gesagt, so biogenetische Innertherapie mache ich noch und das und das und das noch. Also es ist nicht so klar voneinander abgegrenzt. In der Regel, viele von den Therapeuten, die ich interviewt habe, hatten einen psychoanalytischen oder psychodynamischen Hintergrund. Das scheint ganz gut mit dieser Tiefe zusammenzupassen, weil man dann bei diesen Therapieformen ja auch gut in die Tiefe geht. Aber es ist keine Voraussetzung. Es gab auch Verhaltenstherapeutinnen, die diese Ausbildung machen. Und wenn man letztendlich gut therapeutisch arbeiten kann, dann kann man auch diese Therapieform machen. Man muss es bloß als Therapeut ertragen können, dass es so krass in die Tiefe geht und dass man halt auch so eine persönliche Beziehung mit den PatientInnen aufbaut. Und das ist auch nicht für alle TherapeutInnen der Fall. Also in dem Sinne war das immer so das Kriterium, was die TherapeutInnen mir gesagt haben, was wichtig für die Umsetzung dieser Therapie ist, dass man beziehungsfähig ist, auch bei sehr intensiven Beziehungen. Genau. Hier vorne.
Du hattest jetzt gerade beschrieben, dass bei Personen, die jetzt wirklich ein schlechtes Erlebnis haben, dass man auch nicht irgendwie therapeutisch integrieren kann, die einfach wirklich mit einem Minus rausgegangen sind aus der Erfahrung, dass die in der Statistik bis jetzt untergehen. Gibt es da Prozentzahlen oder gibt es irgendeine Möglichkeit einzuschätzen, wie viele Personen das trifft und wie schwer dann auch die Folgen sein können?
Untergehen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es wird innerhalb dieser Forschung sehr genau darauf geachtet, bei welchen Menschen es wie gelaufen ist. Und wenn es halt auch in den Studien Menschen gab, die danach eine sehr schwere Zeit hatten, diesen Trip zu verarbeiten, wurden mit denen therapeutisch weitergearbeitet. Also die wurden nicht einfach fallen gelassen. Und was die Therapeutin, die ich getroffen habe, beschrieben haben, dass in der aller Regel, auch wenn es ein sehr schwerer Trip war, man langfristig therapeutisch damit gut weiterarbeiten kann und die PatientInnen am Ende trotzdem eine Besserung haben, einfach weil sie über diesen schlechten Trip sehr viel über sich realisiert haben. Dieses eine Beispiel, was ich da vorgelesen habe, war tatsächlich der einzige Einzelfall, von dem ich wirklich von einem Patienten gehört habe, der eine sehr schlechte Erfahrung hatte, mit therapeutisch null weiterarbeiten konnte und einfach nur schwer traumatisiert wurde dadurch. Aber das ist auch der einzige Fall, von dem ich so in dem Sinne gehört habe. Also in den Studien gibt es schon einige Patienten, die eine schwere Erfahrung haben. Aber bisher glaube ich, dass ich noch von keiner Studie gehört habe, wo es wirklich so schwere Folgen gab, dass die Person danach langfristig Schäden genommen hat. Genau. Weißt du da mehr drüber? Also ansonsten kann auch Theo kurz was dazu sagen, weil der hat sich mehr mit der... Nee? Okay. Von Theo waren die Folien unter anderem gerade. Ne? Genau. Da hinten. Warte.
Mich würde der Ablauf mal so ein bisschen interessieren. Also wenn man sich jetzt so LSD anguckt, das ist ja schon von der Wirkdauer her, kann ja bis zu 12 Stunden teilweise sein, wo Menschen davon betroffen sind. Und du meintest vorhin, dass das in dem Kontext von Therapie wie eine normale Therapiestunde abläuft. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also kann man sich da mehr vorstellen, dass die TherapeutInnen wie Tripsitter agieren, also einfach in dem Fall halt nebendran sitzen. Und eine Anschlussfrage dann noch, wie ist das von der Umsetzung her möglich? Weil man hat ja jetzt schon so häufig unterbesetzte TherapeutInnen oder zu wenige TherapeutInnen eigentlich für die Leute, die es brauchen. Und das ist ja nochmal ein riesen zeitlicher Umfang, den die Therapie dann einnehmen würde.
Mhm. Gut, dass du die Frage stellst, weil ich glaube, dann habe ich das vielleicht missverständlich erklärt. Während der Substanzsitzungen wird keine Psychotherapie gemacht. Also es ist nicht in dem Sinne, dass dann eine Person, also die PatientIn dort volle Möhre auf LSD mit ihren TherapeutInnen über Themen reden. Die liegen da auf einer Matte, haben eine Schlafmaske auf und konzentrieren sich meditativ nur auf sich selber, versuchen darauf zu achten, was in ihnen vorgeht. Und währenddessen sitzen die TherapeutInnen einfach nur präsent daneben und versuchen darauf zu achten, was in dem Raum währenddessen passiert und greifen nur dann ein, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Ein Beispiel war von einer Therapeutin, die dann halt zwischen die Wand und ihrer Patientin gehen musste, weil sie halt komplett ausgerastet ist und um sich geschlagen hat. Da gehen natürlich TherapeutInnen hin, beziehungsweise wenn sich halt PatientInnen verloren fühlen, gehen sie vielleicht auch hin und setzen sich in die Nähe oder halten mal die Hand oder so. Aber keine reguläre psychotherapeutische Arbeit während der Substanzsitzung, auf gar keinen Fall. Also wir müssen gucken, wie es ist, wenn es zugelassen wird letztendlich, wie dann die Strukturen aufgebaut werden. In der Schweiz ist es halt einfach so, die TherapeutInnen nehmen das in Kauf. Es findet eigentlich meistens in Gruppentherapien statt, die PRT. Oder die meisten TherapeutInnen, die ich interviewt habe, haben beschrieben, dass sie es in einem Gruppensetting machen. Und dann ist es halt einfach ein Wochenende alle 3 Monate, wo sie sich quasi mit ihrer PatientInnen-Gruppe treffen und dann eine Substanzsitzung durchführen. Und in dem Sinne ist es dann vielleicht auch, sage ich jetzt mal, effizienter, da zu zweit als TherapeutInnen-Team drinne zu sitzen und auch 8 Stunden lang so einen Prozess zu begleiten. Genau, das ist Zeitmanagement-Frage letztendlich, inwiefern man das mal mit den Gesundheitskapazitäten, die es halt in unserem Gesundheitssystem gibt, vereinbaren kann, wird sich zeigen. Genau.
Früher gab es ja auch mal eine Therapieform, die sehr gehypt wurde, die Hypnotherapie, bis da ziemlich viel Forschung die Effekte von Fake Memories, so mit Elizabeth Loftus und so weiter, zutage gebracht hat. Und da habe ich mir gedacht, auf einem Trip ist man ja in einem Zustand erhöhter Suggestibilität. Wie verhindert man als Therapeut, dass, ich sag mal, falsche traumatische Erinnerungen erzeugt werden durch die Therapie oder Krankheiten entstehen, die vorher nicht da gewesen sind? Und gibt es da Evidenz zu?
Also ich weiß nicht, inwiefern man es verhindern kann. Ich hatte da mit unterschiedlichen TherapeutInnen gesprochen. Der eine, der hat zum Beispiel mit den PatientInnen so gearbeitet, dass sie sich vorher eine Intention für die Substanzsitzung vornehmen sollten, in welche Richtung sie arbeiten wollen. Aber die meisten TherapeutInnen, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass das nicht wirksam ist. Und bei denen geht es wirklich einfach darum, die einzige Ansage ist, lasst euch auf den Prozess ein, geht dadurch, egal was hochkommt, und bleibt achtsam dabei, was passiert. Und in dem Sinne ist es halt non-suggestiv. Also in dem Sinne suggerieren die TherapeutInnen keine Erinnerungen, die dann vielleicht auftauchen könnten. Natürlich kann es immer sein, dass auch falsche Erinnerungen während so einer Substanzsitzung hochkommen können, aber das kann auch in einer regulären Therapie passieren. Also in dem Sinne weiß ich nicht, ob sich da die reguläre Psychotherapie oder die PRT so stark voneinander unterscheiden. Aber ganz verhindern lassen wird sie es nicht können. Genau. Ja. Und dahinter.
Ich hätte zwei Fragen. Meine erste Frage wäre, warum oder beziehungsweise wovon ist es abhängig, welche Substanz man für die Therapie einsetzt? Also ob es jetzt LSD, Psilocybin oder irgendwas anderes, so MDMA wird. Und wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass die PRT in Deutschland zugelassen wird? Mhm.
Also die erste Frage ist oft eine praktische gewesen und manchmal auch eine Komfortfrage für die TherapeutIn. Praktisch in dem Sinne, dass einige TherapeutIn in ihrem Gruppensetting, wenn dann einige MDMA bekommen, den anderen Patienten Psilocybin geben, weil die Wirkdauer ungefähr ähnlich ist. Und es ist halt schwierig, dass wenn dann halt die einen Patienten von einem MDMA-Trip schon langsam runterkommen, die anderen noch volle Möhre drauf sind, weil sie LSD genommen haben. Das ist so eine praktische Frage. Manchmal hängt es von der Erkrankung ab. Bei PTSD arbeitet man mehr mit MDMA, gibt es auch mehr Forschung zu. Bei Depressionen würde man eher mit Psilocybin arbeiten. Aber das in der Schweiz läuft das unter dem Ermessen von den TherapeutInnen. Es gab auch einen Therapeut, der meinte, dass er eher mit MDMA anfängt, weil halt die emotionale Wirkung gerichteter ist und es für die ersten psychedelischen Erfahrungen für die PatientInnen besser sein kann, erstmal so einzusteigen. Ja, da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Und die zweite Frage, man weiß es noch nicht, es gab jetzt eine große Phase 2b-Studie in Mannheim dazu. Soweit ich weiß, sehen die Ergebnisse ganz gut aus. Je größer die Studien werden, desto kleiner werden allerdings die Effekte. Und letztendlich müssen, damit diese Therapieform zugelassen werden darf, muss es quasi einen deutlichen Nutzen im Vergleich zu der bestehenden Behandlung haben, die es jetzt schon gibt. Dieser deutliche Nutzen könnte auch heißen, dass man halt nur ein- oder zweimal mit Psilocybin-Depression behandeln muss und nicht ein Leben lang Antidepressiva draufwerfen muss. Das könnte so ein beträchtlicher Nutzen sein, aber letztendlich muss man eh erst mal schauen, inwiefern, wie stark ist es wirksam, wie langfristig sind diese Effekte. Das sind alles Fragen, die noch nicht gesichert geklärt sind und deswegen lässt sich auch jetzt sehr schwer abschätzen, inwiefern das kommt. In den USA wurde gerade die Zulassung von MDMA für eine PTSD-Behandlung, also Traumabehandlung, leider ist nicht durchgegangen, weil letztendlich gesagt wurde, dass die Studien noch nicht ausreichen. Da steht uns noch sehr viel Forschung bevor, aber die Studien, die es bisher gibt, die schauen ganz gut aus. Also es gibt schon recht deutliche Effekte, dass das wirksam ist. Genau.
Okay. Vielen Dank.
Genau. Genau, okay, ich wollte gerade Schluss machen, deswegen. Und du wolltest auch Schluss machen. Ne? Genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei wart.